Heute, liebe Hörer, werden wir in unserer Sendung Der besondere Wuppertaler mit einem außergewöhnlichen besonderen Wuppertaler ein Gespräch führen. Seine Stimme kennt man in ganz Deutschland und Freunde hat er auf der ganzen Welt. Ich gestehe gerne, dass ich mich nicht nur sehr freue, sondern auch ein wenig stolz darauf bin, heute sein Gast zu sein. Zunächst eine kurze Vorgeschichte. Sie beginnt im Jahre 1952. Im Klingelhol im Gemeindehaus wird das 250-jährige Jubiläum der Barmer Gemarke vorbereitet. Ein eigens hierfür geschriebenes Schauspiel mit dem Titel »So entstand Gemarke« sollte aufgeführt werden. Geschrieben hat es Werner Braselmann und Lene Immer, die Tochter von Herrn Pastor Karl Immer, dem Mitbegründer der Bekennenden Kirche, die sich in geheimen Aktionen gegen das Hitler-Regime auflehnte. Nach Karl Immer wurde in der Nähe des Nordparks eine Straße benannt. Ich hatte die Ehre und die Freude, als Spielleiter dieses eindrucksvolle Schauspiel zu gestalten. Nie wieder habe ich mit so ernsthaften jungen Darstellern und so viel Freude geprobt. Nun, nach über 40 Jahren, stelle ich fest, dass aus dem damaligen Kreis der reformierten Gemeinde Gemarke Klingelhol bedeutende Persönlichkeiten hervorgegangen sind. Im nächsten Vierteljahr werde ich Sie in meiner Sendung Der besondere Wuppertaler vorstellen. Es sind die Herren Heinrich Engel, heutiger Chef der Stadtsparkasse Wuppertal, Professor Dr. Klaus Göbel, Direktor des Historischen Instituts der Universität Dortmund, dessen Schriften weltweit Beachtung gefunden haben, Eberhard Rupke, früherer Fraktionsvorsitzender der SPD, der die Aufforderung zur Kandidatur zum Oberbürgermeister aus beruflichen Gründen nicht annehmen konnte. Er ist heute Vorstandssprecher des Kunst- und Museumsvereins und kulturpolitischer Sprecher der Ratsfraktion. Nun saß da während vieler Proben zu »So entstand Gemarke« ein junger Mann hinter mir, der kommentarlos die Einstudierung verfolgte. Als wir eines Abends gemeinsam nach Hause gingen und ich mich nach seinem Vater erkundigte, sagte er zu mir, dass sein Vater tödlich verunglückt sei. Anschließend schilderte er mir, wie er fassungslos an der Unfallstelle vor seinem Vater stand und plötzlich wusste, dass er auf seine Fragen nie mehr eine Antwort bekommen würde. Seine Schilderung war so eindrucksvoll, dass ich sie bis heute nicht vergessen habe. Auch als wir nach gemeinsamen Kirchenbesuchen hin und wieder nach Hause gingen, war ich von seiner Begabung, mit der Sprache umzugehen, fasziniert. Ich habe ihn als künftigen Schriftsteller gesehen. Sein Buch »Lebensbilder«, das Ende 1992 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, habe ich mit großem Interesse gelesen und empfehle jedem politischen Interessenten, es unbedingt zu lesen. Mich jedenfalls hat es sehr nachdenklich gestimmt. Nach der nun folgenden Musik hören Sie Zitate von namhaften Persönlichkeiten sowie einen Beitrag, den unser besonderer Wuppertaler selbst geschrieben hat. zitiere aus einem Buch des Econ Verlags Düsseldorf. Politik, so meint er, sei die wichtigste Sache der Welt. Für die Zeitungen, aber nicht eben für ihn. Für ihn ist es wichtiger, den Menschen das Leben ein Stück menschlicher zu machen. Professor Dr. Kurt Bienenkopf. Seine Art einzubinden, nicht auszuschließen, Gemeinsamkeiten finden und nicht auf Partikulärem beharren. Glaubwürdigkeit im Besonderen dadurch finden, dass keiner den Eindruck haben muss, er werde außer Acht gelassen. Helmut Schmidt. Seine Triebfeder, noch mehr zu tun, als man bisher getan hat. Mehr zu entwickeln, mehr zu zeigen, mehr zu wollen, als man bisher gewollt hat. Er ist ein politischer Aktivist, ohne nennenswertes Machtbewusstsein. Und falls er eins hat, wird er meistens dazu genötigt. Machtgierig, machtbesessen, machtlüstern ist er in keinem Fall, auch wenn er als Amtsautorität versucht, Macht menschlich umzusetzen. Niemals zu diktieren oder anmaßend zu sein. Weder kann er richtig brüllen noch aus der Haut fahren. Weder vermag er richtig wütend noch diabolisch böse zu sein. Ausbrüche, durchtriebene Entgleisungen, aber auch Protesthaltungen liegen ihm nicht. Er kann für etwas reden, sprechen oder stehen, aber gegen etwas zu stehen, ist ihm meist zuwider. Er schreibt einmal selbst. Kurz bevor mein Vater starb, rief mich ein Freund an, ich müsse am nächsten Tag nach Mettmann und eine Rede halten. Das hatte ich noch nie gemacht. Ich sollte einen Redner vertreten, der krank geworden war. Das war Anfang 1953. Die Verkehrsverbindungen waren schlecht und ich kam schon 3 Stunden vor der Veranstaltung in Mettmann an. Da habe ich im Wartesaal die anliegenden Zeitungen gelesen, von hinten nach vorn und von vorne nach hinten und hatte immer noch 1 Stunde Zeit. Und da habe ich, nur um zu überprüfen, wie gut mein Gedächtnis ist, die Notierungen des Schlachtviehmarktes auswendig gelernt, die Gemüsepreise, die Ernteaussichten und Preise für landwirtschaftliche Grundstücke. Immer ein paar Zeilen gelesen, dann zugehalten und gespeichert. Am Abend bei der Veranstaltung habe ich dann gewissenhaft die These der GVP zum Weltfrieden und zur Auflösung der Blöcke vorgetragen. Alles in allem ging es so gut, dass einer sagte, das könne seine Partei werden. Da war ich ganz stolz. Dann sagte einer, ja, aber nur, wenn die sich auch um unsere Angelegenheiten als Bauern kümmern. Da habe ich geantwortet. Das ist auch wahr, wenn man bedenkt, wie die Schweinepreise gesunken sind und dass bei dieser schlechten Getreideernte und bei dieser Preisentwicklung für bäuerliche Grundstücke und alles belegt mit Zahlen, denen blieb die Spucke weg. Es war ein Riesenerfolg. Ein von ihm sehr geschätzter Dichter ist Joachim Ringelnatz. Jahrelang konnte ich mit diesem Dichter nichts anfangen. Inzwischen habe ich eine ganz andere Einstellung zu ihm. Warum? Hören Sie selbst. Seepferdchen. Als ich noch ein Seepferdchen war im vorigen Leben, wie war das wonnig, wunderbar unter Wasser zu schweben. In den träumenden Fluten wogte wie Güte das Haar der zierlichsten aller Seestuten, die meine Geliebte war. Wir senkten uns still oder stiegen, tanzten harmonisch umeinander, ohne Arm, ohne Bein, ohne Hand, wie Wolken sich in Wolken wiegen. Sie spielte manchmal graziöses Entfliehen, auf das ich ihr folge, sie hasche, und legte mir einmal im Ansichtziehen Eierchen in die Tasche. Sie blickte traurig und stellte sich froh, schnappte nach einem Wasserfloh und ringelte sich an einem Stängelchen fest und sprach so, ich liebe dich. Du wehrst nicht, du äpfelst nicht, du trägst ein farbloses Panzerkleid und hast ein bekümmertes altes Gesicht, als wüsstest du um kommendes Leid. Seestütchen, Schnorkelchen, Ringelnass, wann war wohl das? Und wer bedauert wohl später meine restlichen Knochen? Es ist beinahe so, dass ich weine. Lolo hat das vertrocknete, kleine, schmerzverkrümmte Seepferd zerbrochen. Doch kommen wir zu unserem besonderen Wuppertaler zurück. Für mich ist seine Glaubwürdigkeit das tragende Fundament, das seine Tugenden und Fähigkeiten aufwertet und überstrahlt. Nun befinde ich mich schon eine Zeit lang im Büro der Oberbürgermeisterin im Barmer Rathaus und möchte Sie, liebe Hörer, an unserer Unterhaltung teilnehmen lassen. Aber vorher singt uns noch Lore Duwe ein Lied. Sag mein Satz mit Hatte da.
Die Kinder in der Schule lernen heute viel. Englisch und Französisch, die Sphinx steht am Nil. Das Ungeheuer von Loch Ness kommt von Schottland her. Doch die eigene Muttersprache lernt heute keiner mehr. Es ist jetzt meine Pflicht, ich gebe euch Unterricht. Sag mal einen Satz mit Hatte da.
Hatte dann wie jetzt.
Sag mal einen Satz mit Leitata.
Leitata im Bett.
Sag mal einen Satz mit Wipse.
Wipse geht besteht.
Sag mal einen Satz mit Dötmeck.
Dötmeck aber lädt.
Hast du ein Geheimnis, kein Mensch soll dich verstehen. Musst du in die eigene Mundartsprache gehen. Jeder schaut dich sprachlos an, dein Motto ist Humor. Dat Kauderwelsch, dat Dudokals kommt allen Spanisch vor. Denn wer hat die hart, viel Lärm zusammenplot. Sag mal einen Satz mit Föhlens.
Föhlens bin ich stark.
Sag mal einen Satz mit Leimek.
Leimek Ensenburg.
Sag mal einen Satz mit Hammama.
Hammama Verdruss.
Merk dir den Satz mit Kino.
Kino und Helmut Schuss.
Hat die hart, viel Lärm zusammen plot. Sag mal einen Satz mit Hatte da.
Hatte dann wie jetzt.
Sag mal einen Satz mit Leitata.
Leitata im Bett.
Sag mal einen Satz mit Witze.
Witze geht besteht.
Sag mal einen Satz mit Dötzmeck.
Dötzmeck aber lädt.
Hatte hart, jetzt könnt für alle platt.
Ich zitiere aus der Westdeutschen Zeitung. Nur die Nicht-Wuppertaler in der Redaktion, etwa die aus dem Westerwald, hatten Schwierigkeiten mit dem kleinen Frage- und Antwortspiel. 5 Wörter und die beiden Kinder hatten die schwierige Frage der Besitzverhältnisse kurz und bündig für alle Zeiten abgeklärt. Wuppertaler Kinder eben, wobei zu prüfen ist, ob sie denn aus Barmen- oder Elberfelder Verhältnissen stammten. Ich stimme für den Westen. Wer hört der Roller? Ich! Alles klar. Der Aufforderung, komm mit die Wagens, mit dieser ganz besonderen Betonung, für die sich auch die Adresse in der Fleute anbietet, brauchte dagegen keine Antwort. Im Supermarkt dann fragt ein Junge forsch und wuppertalerisch, kaufst du mich ein Brötchen? Und Mutter korrigiert, nein Olli, mir. Klein, aber selbstbewusst, der lässt sich Olli nicht irritieren und weiß es besser. Nein, du dich doch nicht. Auch klar. Aber nicht nur die Kleinen beherrschen den Umgang mit der Sprache. Absolut authentisch und uns von einer Leserin übermittelt, erscheint der Ausruf eines jungen Mannes zu seiner Begleiterin. Dem Typen seine Freundin sozusagen beim Betrachten einer Schaufensterdekoration. Oh, guck mal, deine Mutter seine Gläser.
Verstehen deine Kinder auch den Wuppertaler Dialekt?
Ja, die haben den zwar nicht so gelernt wie ich früher, weil er heute ja weniger gesprochen wird, mehr von den Älteren, aber gelegentlich bitten sie mich dann mal in Wuppertaler Dialekt zu reden und dann lachen sie sich schief.
Kannst du da doch noch richtig?
Ich kann ja doch noch. Du glöntig Bögel-Isen, du Schäle, Gabel, ja, komm, du hast eine Mögers wie Schlontek, Schwad und Blau.
Moment, Moment. Der Schreppmuskel geht mit der Hippe längs der Hebe.
Ja,
Vertittert.
Nee, das habe ich nicht ja, genau mitgekriegt.
Das hast du schnell wohl im Leben verlegen.
Du hast du schnell gekallt.
Was? Nee.
Du hast Strip die Hippe-Hewig noch mitgekriegt, aber nicht, wo der Hippe hinging.
Stripmus Kalineken ging mit der Ziege an der Hecke vorbei.
Ja, das Letzte habe ich nicht verstanden. Ja.
Ging mit der Hippe längs der Hecke.
Ja.
Ah, das ist so ein bisschen schwierig, wenn man das so nachlässig gesagt hätte, wie ich das habe ich extra. So, liebe Hörer, Sie wissen jetzt sicher, wer mein Gesprächspartner ist. Sie haben ihn natürlich längst erkannt. Es ist der Ministerpräsident unseres Landes, Herr Johannes Rau. Ein kurzer Rückblick wird Sie durch interessante Informationen an seinem Leben und Schaffen ein bisschen teilnehmen lassen. Nach dem Besuch des neusprachlichen Gymnasiums hast du 1951 die Lehre im Wuppertaler Verlagsbuchhandel Emil Müller abgeschlossen. Seit 1950 warst du freier Mitarbeiter bei der Westdeutschen Rundschau und lerntest unter anderem den späteren Bundespräsidenten Gustav Heinemann kennen, der einen sehr tiefen Eindruck auf dich machte. 1952 hast du nach dem Besuch der Buchhändlerschule in Köln deine Gehilfenprüfung als Verleger mit Auszeichnung abgeschlossen. Am 2.12.1952 begann deine aktive politische Tätigkeit. Anlässlich eines Interviews lerntest du den Mitbegründer der GVP, Adolf Scheu, kennen. Dieses Interview gab deinem Leben eine neue Richtung. Herr Scheu muss ein gutes Gespür für künftige Ministerpräsidenten gehabt haben. Konnte er so gut überzeugen oder hatte er so hervorragende Argumente, dass er dich in so kurzer Zeit für seine Partei gewinnen konnte? Du wurdest Mitglied und später Orts- und dann Kreisvorsitzender. Wie ist es Herrn Scheu gelungen, dich so schnell zu begeistern?
Also das Interview, das erschien damals in der Westdeutschen Rundschau unter dem Titel Heinemann-Partei wünscht keine Kommunisten.
Naja.
Und es war das erste Mal, dass ein Interview von mir auf Seite 1 erschien. Das fand ich damals ziemlich aufregend, denn sonst schrieb ich ja nur für den Lokalteil oder fürs Feuilleton. Und damals hatte Adolf Scheu gesagt, wenn Sie das mal näher kennenlernen wollen, fahren Sie doch heute Abend mal mit nach Essen. Da haben wir eine Besprechung im Büro von Dr. Heinemann. Und da bin ich abends mitgefahren.
Ah ja, das war nicht ersichtlich.
Das ist nicht ersichtlich, aber das ist der Sachverhalt. Ich hatte übrigens Heinemann schon 1950 kennengelernt, in Marburg. Aber da habe ich dann zum ersten Mal mit seiner Politik mich auseinandergesetzt. Und an dem Abend habe ich gesagt, da mache ich mit. Da war Gustav Heinemann, Helene Wessel, Dieter Posser und Adolf Scheu. Das waren so die Hauptgestalten an diesem Abend. Das ist jetzt über 40 Jahre her, aber ich habe diesen Abend noch in genauer Erinnerung.
Ein Vetter von mir, der Rechtsanwalt Dr. Hermann Rebensburg, gehörte auch zu den Mitbegründern dieser Partei. Hast du ihn kennengelernt?
Oh ja, gut. Ich bin oft in seiner Praxis gewesen. Er hat ja später sehr stark für den Mieterbund gearbeitet. Er war der Wuppertaler Mieteranwalt. Und,
für die Kriegsdienstverweigerer hatte sie auch eigentlich.
Die Kriegsdienstverweigerer, er war ein ziemlich linker GVP-Mann.
Ah, da kann ich seine Äußerung verstehen. Als er zur CDU übergegangen seid, hat er gesagt,
zur
die
SPD.
Haben mich verraten.
Wir sind nicht zur CDU übergegangen.
Um Gottes Willen, SPD.
Wär schrecklich gewesen, nein, zur SPD. Übrigens, er hatte noch einen Vetter, der Hans-Martin Rebensburg. Der Hans-Martin war ja dann viele Jahre hier mit dem Rat und hat hier für die Wirtschaftspolitik in Wuppertal viel Bedeutung und ist jetzt 75 geworden und ist immer noch so fit, wie ich auch mit 75 sein möchte.
Ich werde am 28. März 70, das ist ein Sonntag.
Ja, das ist ein Tag nach Erich Ollenhauer. Der hatte am 27. März Geburtstag, gemeinsam mit meiner Mutter. Leider bin ich da schon unterwegs am 28. März.
Sonst hätte ich dich zu einer Tasse Kaffee
eingeladen. Aber das kann ich nicht machen, weil ich da in Einbeck bin.
Also, wer keine besondere Tasse Kaffee gewinnt, sondern eine ganz normale, wie die auch alle trinken.
Aber eine, wo man nicht auf den Boden gucken kann.
Ja, genau. 1953 wurdest du Vertriebsleiter des Luther Verlags Witten. Während dieses Jahres kommt die GVP auf magere 1,2%. Hat dich dieses Ergebnis sehr bedrückt? Und wie bist du damit fertig geworden?
Das hat mich nicht nur bedrückt, sondern ich bin an dem Wahlabend, war ich bei meiner Freundin in der Hulda Straße Und dann bin ich abends an der Westgotter Straße Richtung Waisenstraße gegangen und da hatte der Generalanzeiger in seinem Schaufenster die Wahlergebnisse.
Da klar, wir hatten doch kein Fernsehen.
Mit der Hand geschrieben und da stand da 1,2% oder im Wuppertal waren es ein bisschen mehr. Da bin ich sofort in die nächste Telefonzelle und habe den Leuten vom Generalanzeiger gesagt, sie sollten mal diese Leute entlassen, die diesen Schreibfehler da verursacht hätten. Da fehlte mindestens eine Null. Ich war fest überzeugt, dass wir 12% hatten und nicht 1,2. Das habe ich erst am nächsten Morgen gemerkt.
Dieses Jahres muss unbedingt unsere Beachtung finden, damit unsere Hörer sich ein abgerundetes Bild von dem 22-jährigen Johannes Rau machen können. Denn zu der Zeit hatte er noch ein intensives Privatleben. Entschuldigung. Das soeben erwähnte Ereignis steht in keinem Buch, sondern ist nur in den Köpfen der Dabeigewesenen festgehalten. Du hast damals ein großes Geheimnis gelüftet. Deine adelige Herkunft. In der Schweiz nämlich wurde dein Auftritt als Prinzessin begeistert gefeiert. So begeistert, dass der Rausch des Erfolges dich und deine Mitspieler nicht einschlafen ließ. In einer Art Jugendherberge hast du in der Nacht das große Verlobungsspiel erfunden. Die jungen Damen eurer Laienspielschar, die von euch getrennt auch in der Jugendherberge schliefen, wolltest du mit deinen Freunden zum Spaß verloben. Heinz Engel war das erste Opfer. Heinz, ich verlobe dich mit Sophia Unruhe, der unvergleichlichen Schönheit des Abendlandes. Darauf Heinz Engel, heute oberster Chef der Stadtsparkasse Wuppertal. Johannes, du machst mich rasend. Sophia hat einen so verlorenen Silberblick, dass ich nie weiß, ob sie mich wirklich ansieht. Nach 2 Minuten weiß ich nicht mehr, wo ich hinsehen soll. Meine Stimme verjagt jeden Dienst und meine Fassungslosigkeit erreicht ihren Höhepunkt, wenn sie zu lächeln beginnt. Diese Zähne, ein Traum für jede Zahnarztpraxis. Nun ja, sagt Johannes Rau, es steht noch Gisela Frosch als freie Partnerin zur Verfügung. Gütiger Himmel, schreit Heinz. Bist du schon einmal mit ihr zum Wettschwimmen gewesen? Niemand kann sie schlagen, es sei denn, er zöge Schwimmflossen an. Und weißt du auch warum? Sie hat Schuhgröße 46. Mit diesen Füßen paddelt sie allen davon.
Vor 14 Tagen hat sie mich zum Tanzen eingeladen. Ich stand bewegungslos auf der Tanzfläche, bis sie mir sagte, ich denke, wir wollten tanzen. Ich antwortete, dass es mir unmöglich sei, auf so langen Schuhen ständ sie nämlich. Lieber Johannes, bitte hör auf, in diesem Kreis ist niemand, der meine bescheidenen Wünsche erfüllen könnte. Stopp, sagt Johannes, stopp. Du hast, was denn los heute Morgen? Du hast Friede unversehrt vergessen. Mit dem Blick von Brigitte Bardot und einem Busen von Marilyn Monroe und mit Weinen, die selbst Marlene Dietrich blass gemacht hätten. Tja, sagte Heinz Engel, diese Merkmale habe ich natürlich auch schon festgestellt. Ich bin sicher, du hast sie noch nie erlebt, wenn sie aus der Fassung gerät. Dann nämlich lispelt sie. Erst gestern stand ich mit ihr an einer roten Ampel. Ein Betrunkener marschierte über die Fahrbahn und sie rief, das darf doch nicht wahr sein. Stolpert dieser Mann tot sicher in sein Verderbnis. Könntest du mir wohl meinen, wohl sagen, wie ich damit glücklich werden sollte? Niemals. So ging es weiter, bis man endlich einschlief. Es war kein Schlaf der Gerechten. Am nächsten Morgen mussten beide Herren bei Lene Immer, der Mutter des der Schauspielkompanie, antanzen. Sie hat euch restlos zum Minna gemacht, weil sie über eure Gespräche aufgeklärt war. Wie aus einem Munde kam euer Ausruf, wer hat uns verraten? Die Wand, die viel zu dünne Wand. Der Schlafraum der Mädchen lag direkt neben eurem und ist nur durch eine Wand, die jedes Wort durchlässt, getrennt. Ich hätte nicht in eurer Haut stecken wollen. Wie lange war man euch damals böse?
Oh, die ganze Freizeit lang. Ich habe jetzt in diesen Tagen einen Brief bekommen von dem Pastor, bei dem wir damals zu Gast waren. Und ich habe 40 Jahre nichts von ihm gehört. Und jetzt hat er ein Buch von mir gesehen und hat mir geschrieben. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Habe natürlich gleich eine Kopie an Leni Immer geschickt. Die ist gerade 78 geworden.
Nein, jetzt?
Vor 8 Tagen, ja.
Oh je, das habe ich verpasst.
Und die freundschaftlichen Beziehungen sind immer noch. Diese Geschichte mit Heinz Engel ist genau so gewesen. Zum Glück stimmen die Namen nicht.
Ja, das habe ich hier noch
gesagt. Aber ich weiß noch, wie er in einem Falle sagte, huch, die kann ich doch nicht nehmen, da muss ich ja immer einen Stuhl haben, wenn ich sie küssen will. Weil der Größenunterschied so erheblich war. Die Mädchen waren stocksauer. Aber inzwischen habe ich ein paar von denen habe ich jetzt besucht. Also die Beziehung hat sich über 40 Jahre gehalten.
Sie haben alles vergessen und vergeben.
Vergeben, nicht vergessen.
Ah ja, richtig. Oh, bei dir muss man schwer aufpassen.
Ja.
1954 hast du die Geschäftsführung des Jugenddienstverlages in Wuppertal übernommen und in dieser Position bis 1967 das Geschehen beeinflusst und geleitet. Schon 1955 wurdest du Vorsitzender und Wahlkampfleiter des neu gegründeten Jugendverbandes der GVP. Vom August 55 bis März 59 Mitglied der Redaktionsgemeinschaft der Gesamtdeutschen Rundschau. 1957 warst du Mitherausgeber der politischen Verantwortung. Am 19.05. anlässlich eines Parteitages wird die GVP aufgelöst. Am 4.06. trittst du in die SPD ein, obwohl es eine Partei mit christlichem Vorzeichen gab. Was hat dich bewogen, in die SPD und nicht in die CDU einzutreten? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage.
Wir waren damals engagiert im Blick auf die Wiedervereinigung Deutschlands. Und wir hatten Adenauer im Verdacht, er will diese Wiedervereinigung nicht. Die GVP hatte sich ja gegründet, um die deutsche Einheit herzustellen. Sie ist damit gescheitert, weil sie keine Wähler kriegte. Und dann haben wir uns gefragt, welche politische Kraft ist imstande, dabei zu helfen, dass die deutsche Einheit zustande kommt. Und dann hat der eben schon mal zitierte Adolf Scheu mit der FDP verhandelt und mit der SPD. Und die FDP wurde von Baden-Württemberg her gestoppt. Die baden-württembergische FDP hat gesagt, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. So kamen dann die Verhandlungen mit der SPD stärker in den Vordergrund und das ist uns schwer gefallen, weil wir ja uns als Bürgerliche empfanden und die SPD doch mehr als eine linke Arbeiterpartei, was sie damals auch schon nicht mehr war. Aber wir haben das so gesehen. Und dann haben wir uns entschieden, gemeinsam in die SPD zu gehen. Und das hat sich ja als richtig erwiesen.
Ich würde das auch sagen. Obwohl ich das erst sagen kann, nachdem ich dein Buch gelesen habe. Ich habe immer immer und immer die CDU gewählt. Ich weiß nicht, ob ich das in Zukunft noch überzeugend tun kann. Ich muss mich da noch einmal selber überprüfen. Aber dein Buch hat da einen ganz großen Ruck.
Ich habe mal eine hübsche Geschichte erlebt. 1953 bin ich mit Leni immer von der Kapelle-Hugo-Straße zur Wahl gegangen, in die Schule Schützenstraße. Und wir haben darüber diskutiert, wen man denn nun wählen sollte. Ich war der Meinung, man muss den SPD-Mann wählen, obwohl er nicht in der Kirche ist. Und Leni immer hat gesagt, man muss den CDU-Mann wählen, obwohl man mit seiner Politik nicht übereinstimmt.
Ja, ist richtig, ja.
Der SPD-Mann war der Manfred Fuchs, später Stadtdirektor in Aachen, und der CDU-Mann war der Eugen Huth. Dann haben wir uns gegenseitig so engagiert in der Diskussion, dass wir, als wir aus der Kabine rauskamen, feststellten, Leni Immer hatte sich von mir überzeugen lassen und hatte den Manfred Fuchs gewählt, und ich hatte mich von ihr überzeugen lassen und hatte den Eugen Huth gewählt. Das ist das einzige Mal, dass ich die CDU gewählt habe. 1953.
1958 wurdest du Juso-Vorsitzender in Wuppertal und am 6.7. als Abgeordneter in das Parlament des Landtags gewählt. Du warst der Jüngste damals im Parlament. 1959 hast du die erste Rede im Landtag gehalten. Das Thema lautete Kulturetat. 62 wurdest du Vorstand der Landesfraktion und 64 stellvertretender Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Wuppertal. 65 Mitglied der Rheinischen Synode und stellvertretend nebenamtliches Mitglied der Kirchenleitung. Dieses Amt bekleidest du heute noch. 1966 folgt deine Mitgliedschaft im Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Du wurdest Kulturvorsitzender des Landtages und übernahmst 67 den Vorsitz der SPD-Landtagfraktion. 1969 wurdest du Mitglied der Bundesversammlung. Heinemann wird Bundespräsident und am 24.11. hat Wuppertal einen neuen Oberbürgermeister. Er hieß Johannes Rau. Wenn man alle diese Ämter und die damit verbundene Verantwortung ausleuchtet, muss man sich fragen, wie kann ein Mensch das alles leisten und noch das Amt des Oberbürgermeisters erfüllen?
Ich arbeite so im Schnitt 16 bis 18 Stunden am Tag. Und ich versuche jetzt, nachdem ich im vorigen Jahr ziemlich krank war, unter die 100-Stunden-Grenze zu kommen pro Woche. Das habe ich noch nicht ganz geschafft, aber da sehe ich gute Chancen. Ich habe immer in Wuppertal gewohnt, ich hatte immer hier meine Wurzeln. Ich konnte hier ins Rathaus gehen, zu Fuß von meiner Wohnung in der Heinrich-Jansen-Straße. Ich war also morgens früh hier im Rathaus, so um 8, fuhr dann um 9:30 nach Düsseldorf. Und wenn ich da die wichtigsten Sitzungen hinter mir hatte, fuhr ich zurück nach Wuppertal ins Rathaus. Das war ja nur eine kurze Zeit, ein knappes Jahr. Aber es war das schönste Amt, was ich bisher gehabt habe.
Ich wollte dich das am Schluss fragen, aber du hast...
Habe ich schon gesagt, ja.
Am 8.7.1970 wurdest du Wissenschaftsminister.
Am 28. Tippfehler. 28.7.
Ja, Korrektur ist angenommen. Wurdest du Wissenschaftsminister in Nordrhein-Westfalen und warst 1971 an der Gründung von 15 Fachhochschulen in unserem Land maßgeblich beteiligt. 1974 wurde die Fernuniversität in Hagen errichtet. 1976 stirbt Gustav Heinemann. Ich glaube, dass sein Tod Narben hinterlassen hat.
Ja, ich war bei den Letzten, die ihn besucht haben. Der war doch neben Johannes Harder, dem Wuppertaler Professor von der PH, und früher in meiner Kindheit Pastor Immer, der alte Pastor Immer, sowas wie ein Ersatzvater für mich. Und Gustav Heinemann hat sicher mein politisches Leben stärker geprägt als jeder andere.
1982 endlich mal wieder etwas sehr Bürgerliches. Ehemann der zweitältesten Enkelin Gustav Heinemanns, Christina Delius. Dein Sohn Philipp Emanuel wurde am 28.01.85 geboren und hätte dir sicher gerne, wenn er gekonnt hätte, am 6.12.85 zur verliehenen Ehrendoktorwürde der Universität Düsseldorf gratuliert. Man kann diese Feierlichkeiten hin und wieder im Fernsehen miterleben, aber nie erkennen, wie sich so ein Geehrter fühlt.
Also der erste Ehrendoktor hat mich schon sehr bewegt, denn ich habe ihn bekommen für die Gründung der Gesamthochschulen und für das, was ich in 8 Jahren hier für die Hochschulpolitik in Nordrhein-Westfalen getan habe. Der Laudator war der damalige Dekan, Professor Hüttenberger, der im vorigen Jahr schon gestorben ist. Und es gibt ja viele so Politiker-Ehrenhüte, die man so auf internationalen Reisen kriegt. Aber mir lag daran, dass ich einen soliden, richtigen Deutschen hatte. Und das war der aus Wuppertal, aus Düsseldorf. Es sind dann andere dazugekommen, die aber alle immer einen speziellen Grund hatten. Also ich habe in England einen Ehrendoktor für die Gründung der Fernuniversität bekommen. Ich habe in Israel den ersten deutschen Ehrendoktor.
Der kommt gleich
in
vor.
Haifa. Ich habe in
der Philosophie, glaube ich,
Philosophie,
sogar in Israel.
In Israel,
hatte ich besonders.
In Düsseldorf auch. In Düsseldorf auch Philosophie. Ich habe einen theologischen Ehrendoktor aus Budapest. Und schließlich bin ich auch noch Ehrendoktor der Wirtschaftswissenschaften an der Fernuniversität.
Das ist ja unwahrscheinlich. Das ist aber in dem Buch nicht ausgeführt.
Man muss nicht alles erwähnen.
Das ist schon richtig. 1986 hat man dir den Orden wieder den tierischen Ernst verliehen. Ich habe am Fernsehen mitgefeiert. Wer entscheidet über diese Mitgliedschaft? Mal eine andere Frage.
Das macht der Elverrat des Aachener Karnevals.
Auch der Elverrat entscheidet darüber.
Der Elverrat des Aachener Karnevals, ja.
War da nicht auch Herr Blüm stark beteiligt?
Ja, Blüm hat die Laudatio auf mich gehalten. Der hatte den Orden im Jahr vorher bekommen. Ein paar Jahre später hat ihn Lothar Späth gekriegt, da habe ich dann die Rede.
Ja. Begann da eine Freundschaft mit Blüm oder?
Ja, also privat sind wir gut befreundet.
Also meinte ich das natürlich.
Ja, aber öffentlich schimpft er immer zu sehr auf mich. Dann ärgere ich mich. Dann sage ich, Norbert, lass das.
Aber hoffentlich schimpft er nachher nicht beim Sammeln, wenn er hier über den Wert marschiert.
Nee, ganz bestimmt nicht. Da streiten wir, wer das meiste Geld kriegt.
Ich gebe euch nachher jedem eine Mark mit. Ihr kannst ihm da
ist in Ordnung.
In seine Büchse werfen.
Das ist in Ordnung.
Am 2.4.86 verlieh man dir die zweite Ehrendoktorwürde. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob es die zweite war. In Israel. Am 10.11. wurde deine Tochter Laura Helene geboren. Am 25.04.1990 warst du Zeuge des Attentats auf Oscar Lafontaine. Wurde dir da nicht hautnah bewusst, wie gefährlich das Amt eines hohen Politikers sein kann? Und wie wird man auf die Dauer damit fertig?
Also ich bin damit schwerer fertig geworden als der Oscar selber. Unter anderem, weil ich es ja alles gesehen habe. Er hat es ja zum Teil da nicht mehr mitgekriegt. Und weil diese Frau am nächsten Tag im Fernsehen, wurde das berichtet, gesagt hat, eigentlich wollte ich den Rau töten, aber der stand so ungeschickt.
Das stimmt also, das war keine
Story. Das hat sie gesagt. Nein, das hat sie der Polizei gesagt. Und dann geht einem das doch durch
so unter die Haut, dass es bleibt.
Es geht einem so unter die Haut, dass es bleibt, ja, muss ich auch sagen. Übrigens, aber du hast eins vergessen, du hast meinen Sohn Philipp Emanuel, meine Tochter Laura Helene, aber die Älteste hast du nicht genannt, Anna Christina.
Kommt die auch nicht im Buch vor?
Die ist am 19.12.1983 geboren. Und,
wenn der Vater das hier wiederholt, ist das ja viel netter.
Die wird dieses Jahr schon 10 und die überlegt schon, ob sie mit Englisch oder mit Latein anfängt, wenn sie auf die höhere Schule kommt.
Entschuldige, dass ich das
übersehen habe. Ja, das ist in Ordnung, aber sie ist ein besonders schönes Kind und deshalb muss man es erwähnen.
Ja, das ist richtig. Gleich zu dem Vater.
Ja, ist mir wie aus dem Gesicht geschnitten.
Ganz fantastisch. Ich hoffe, ich habe Gelegenheit, das mal bestätigt zu finden. Kein anderer Ministerpräsident hat das Amt so lange bekleidet wie du. Auch hierzu sollte man einmal gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im Herbst noch einmal treffen könnten. Bei diesem Zusammensein hätte ich mit dir gerne noch immer das ungeklärte Thema, das mich immer noch umdreht, Vergangenheitsbewältigung, intensiv durchgesprochen. Ich kann nicht glauben, dass unschuldige Menschen, die durch Erlebnisse des Krieges genug bestraft wurden, immer noch verantwortlich gemacht werden für Verbrechen, die sie weder begangen noch gewusst haben. Und das in einer Zeit, in der die unmenschlichsten Verbrechen täglich in allen Medien einen breiten Raum einnehmen, ohne dass etwas geschieht. Heute kann niemand mehr sagen, er habe nichts gewusst.
Das ist richtig. Ich glaube auch nicht, dass man Menschen Schuld zuweisen darf, die keine Schuld gehabt haben. Es hat nie eine Kollektivschuld gegeben. Und zum Glück hat sie auch nie jemand behauptet, jedenfalls nicht hier in Deutschland. Aber es gibt natürlich eine
Kollektivschuld. Nee, doch.
Nein. Er hat von einer Kollektivverantwortung. Ich bin
damals darüber aufgeregt.
Ja, aber falsch. Er hat gesagt, wir haben eine kollektive Verantwortung und das ist was anderes. Also ich habe in jeder Rede, ob in Israel oder hier gesagt, die jungen Menschen, die jetzt heranwachsen, die haben keinerlei Schuld. Aber sie haben eine Verantwortung, weil man aus der eigenen Geschichte nicht aussteigen kann. Auch nicht aus der Geschichte der Väter und Großväter. Aber darüber sollten wir dann im Herbst nochmal reden. Dann bin ich 15 Jahre im Amt als Ministerpräsident, noch ein bisschen gereifter als heute. Und jetzt fängt ja auch die Musik an zu stören.
Wenn du mir das zusagst, freue ich mich sehr darüber. Marie. Ich darf mich herzlich für dieses Gespräch bedanken. Liebe Hörer, Sie hörten eine Sendung der Radiowerkstatt Impuls. Es war ein Gespräch mit unserem Ministerpräsidenten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die neue Woche. Hinter dem Mikrofon Günter Klein, der sich nun wie fast immer mit einem Wilhelm Busch verabschiedet. Wünsche, wonach du sehnlich ausgeschaut, es wurde dir beschieden. Du triumphierst und jubelst laut, jetzt hab ich endlich Frieden. Ach, Freundchen, rede nicht so wild, bezähme deine Zunge. Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge.